Ja, und wenn du eben früher das Sportgeschäft auf der Ecke hast, das gibt es nicht mehr. Der Kunde, der ist ja nicht weg, der ist trotzdem irgendwo. Und deswegen müssen wir uns natürlich ja Omnichannel so aufstellen, dass wir möglichst überall dort sind, wo der Endverbraucher ist. Und das ist nun mal zum Stück weit auf Amazon. Das ist dann auch auf anderen Marktplätzen. Da sind wir gerade in der Analysephase. Wir müssen natürlich da sein. Und wenn der Kunde einen Tennisball haben möchte auf Amazon, ja, dann soll es doch auch bitte ein Dunlop-Tennisball sein.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Hi Jörg.
Hi Moritz.
Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, das letzte Mal bei unserem Vorgespräch warst du ja auch auf der Messe unterwegs. Und ich glaube, mehr Leidenschaft geht nicht, weil da kamst du ja, obwohl wir um 9 Uhr morgens unseren Termin hatten, schon aus deinem ersten Paddle-Match, richtig?
Ja, richtig, genau, ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Freut mich, dass es geklappt hat. Aber ja, Paddle ist mittlerweile auch Leidenschaft. Also gerade war interessant, weil das war eine Intersportmesse und die hatten dann einen Paddle-Court in der Messehalle aufgebaut. Und
Ja.
da gehe ich auch mal eine Stunde früher hin, um dann zu spielen. Klar.
Und war das die letzte Session an dem Tag oder bist du da noch öfter
Ich würde sagen, es war die erste an dem
vorbeigekommen?
Tag.
Ja, okay.
Es gab dann abends noch ein Turnier. Das war dann auch gut, ja.
Ja, und da hast du mitgemacht?
Ja, das war so ein Mitarbeiter- und Lieferantenturnier und Händlerturnier. Haben sie normalerweise ein Tennisturnier gemacht. Jetzt war diesmal Padel mal als Fokus. Und klar, da bin ich immer gerne dabei. Das macht ja auch Spaß.
Ja, auf Paddle kommen wir ja später nochmal. Fand ich aber echt ganz witzig neulich. Ich glaube, mehr Commitment geht nicht, ne? Ich sag mal für die Racketsportbranche oder für eure Marke. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Stell dich doch gerne nochmal kurz vor, wer du bist und was du genau für Dunlop machst.
Ja, ich bin Jörg, ich bin mittlerweile schon 13 Jahre bei Dunlop, bin zuständig für die Key Accounts, das heißt, ich betreue die großen Kunden in Deutschland wie eine Intersport, eine Sport 2000 und größere Einzelhändler wie ein Sportcheck etc. Und mache jetzt zusätzlich seit ja, ein, zwei Jahren, würde ich sagen, das Amazon-Projekt.
Ja, seitdem kennen wir uns ja auch schon, ist ja auch schon doch einige Jahre her. Was sind denn so die typischen Produktbranchen bei euch bei Dunlop Sports, um das für den Zuhörer auch nochmal einzuordnen?
Genau, wahrscheinlich jeder kennt irgendwie Dunlop, ist natürlich weltweit bekannt über Reifen etc. Aber für uns jetzt im Speziellen, bei uns geht es eigentlich ja, zum allergrößten Teil um Racketsport und da in erster Linie Tennis. Dunlop kommt aus dem Tennis im Sportsbereich. Wir haben weitere Racketsportarten und sind damit wahrscheinlich die einzige Racketsportmarke, die eigentlich alle Racketsportarten abdecken kann. Ja, von Tischtennis über Badminton, über Paddle, über Squash hin zu Tennis. Und dann bieten wir eigentlich alles an, was der Spieler braucht. Love the game ist der Slogan, also die Liebe zum Spiel. Und das ist das, was uns da auch auszeichnet.
Ja, hast du den miterfunden oder
Nee,
was hast du bei dir?
das kommt von unseren Freunden aus England. Wir haben ein
Ja.
gutes Marketingteam in UK. Die sind dafür zuständig.
Ja. Und also mein Stand ist, ich komm selber auch ursprünglich aus dem Tennis, früher typischer irgendwie Jugendspieler mit 6, 7 Jahren angefangen. Dann irgendwann, wie viele, irgendwie so mit 14, 15 Richtung Pubertät aufgehört, dann nochmal ein paar andere Sportarten ausprobiert. Würdest du sagen, dass Dunlop, weil ich es natürlich auch noch so kenne, auch als Marke, ist das Top 3, ist das vielleicht sogar der Hersteller noch für den Bereich Tennis oder wie kann man das einmal einordnen?
Ja, man muss das natürlich eigentlich pro Kategorie sehen, weil es da dann Unterschiede gibt, was jetzt beispielsweise Bälle sind wir sicherlich ganz weit vorne. Ja, wir sind in Deutschland der meistgespielte Ball, auch weltweit, wobei man da immer die Zahlen natürlich genau betrachten muss, aber da sind wir bei Tennisbällen sicherlich qualitativ und auch von den Verkäufen her weit vorne. Bei Schlägern haben wir Potenzial, das weiter auszubauen. Da können wir sicherlich noch einiges tun. Da gibt's Marken, die vor uns sind. Und ja, das ist natürlich immer so ein Thema, gerade was Tennis-Rackets betrifft. Das ist ein spezielles Thema, weil das ja irgendwo auch ein Stück weit das Image der Marke prägt. Dann brauchst du aber die richtigen Spieler zur richtigen Zeit. Und ja, ist ein wichtiges Thema für uns. Wir sind jetzt dabei. Wir haben die Muratoglu-Akademie. Patrick Muratoglu, hast du vielleicht mal gehört. Das ist der Der Spieler, der Trainer in Südfrankreich hat eine große Akademie, hat Serena Williams trainiert, Tsitsipas, hat viele junge Spieler und da haben wir eine Kooperation, so dass wir da vielleicht auch die jungen Spieler direkt erreichen. Und das gleiche auch mit der IMG Academy in USA. Ursprünglich mal Nick Bollettieri, leider verstorben vor ein paar Jahren, aber sicherlich der große Name da mit Andre Agassi und auch Tommy Haas, der damals da war. Und auch dort haben wir eine exklusive Kooperation für Rackets und Bälle. Und ja, da ist sicherlich wichtig, dass wir frühzeitig jetzt an die jungen Spieler rankommen, um dann mittelfristig auch wieder bei den Rackets so stark zu werden wie noch zu Steffi Graf und John McEnroe-Zeiten.
Ja, junge Spieler erreichen ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja natürlich als Ausrüster irgendwo abhängig davon oder geht ja auch irgendwo mit Trends oder wie stark eine Sportart gerade funktioniert. Und vielleicht kannst du da ja nochmal skizzieren, was es für Hoch- und Tiefphasen vor allem im Tennis, aber auch allgemein im Racket-Sports gab. Und gerade hatten wir einleitend schon das Thema Padel, was glaube ich auch viele gar nicht kennen hier in Deutschland, weil es
Ja.
noch zu neu ist. Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen durchführen, aus welcher Phase kommen wir, in welcher befinden wir uns gerade?
Ja, vielleicht einleitend, Paddle ist nicht auf dem See mit einem Paddel in der Hand auf dem Board,
Ja.
sondern Paddle ist tatsächlich eine super interessante Sportart, aber da komme ich dann gleich zu. Ich glaube, wir haben ein absolutes Momentum im Moment im Racketsport, das wir auch nutzen müssen und das wir auch spüren, weil wir haben jetzt das erste Mal, ich glaube, im dritten Jahr in Folge dieses Jahr 30.000 neue Mitglieder im DTB, im Deutschen Tennisbund, im organisierten Bereich im Tennis. Wir sehen dann absolut positive Entwicklung. Wenn man sieht von Mitte der 90er, wo natürlich der absolute Boom war mit Steffi Graf, Boris Becker etc., ging das eigentlich stetig bergab. Und jetzt sehen wir wieder wachsende Mitgliederzahlen. Zusätzlich das ganz große Thema für mich für die Zukunft, Padel. Wir haben Das ist eine Sportart, im Prinzip eine Mischung, würde ich sagen, aus Tennis und Squash oder Kleinfeld-Tennis und Squash. Du darfst die Wände mit benutzen, du spielst es übers Netz, 2 gegen 2, es ist super kommunikativ, es ist ganz leichte Einstiegshürden, du kannst das mit unterschiedlichen Spielstärken super spielen. Absolut die Sportart für mich, die in Zukunft kommen wird. Wir reden aber im Moment darüber, dass wir in Deutschland 300, ja vielleicht 312 Courts oder so Ende des Jahres haben. Und wo wir in anderen Ländern, die sind deutlich weiter. Die Spanier natürlich zuerst, die sehr, sehr viele Plätze haben. Es gibt mehr Padel-Spieler als Tennisspieler in Spanien. Das sagt, glaube
Ach
ich, schon
krass.
einiges. Und dann auch in anderen Ländern, in Skandinavien, Schweden besonders, da war es unglaublich gut. Da kommt es eher sogar so ein bisschen zurück. Italien ist sehr, sehr groß. Und ja, wir müssen sicherlich sehen in Deutschland, wenn die Infrastruktur passt, weil die Standorte, die ich auch gut kenne, die funktionieren. Also wenn du dann einmal da investiert hast und die Anlage aufgebaut hast, dann klappt das auch. Und vielleicht auch muss der Tennisverein umdenken und muss sagen, Mensch, ich muss mich mehr so als Racketsportverein sehen und ich muss Padel vielleicht mit aufnehmen, um diese ganze Zielgruppe 20 bis 40, weil die fehlt in den meisten Tennisvereinen, mit aufzunehmen. Und da kannst du mit Padel die sicherlich erreichen. Und das Dritte ist in Amerika Ultra-Hype gerade. Das ist für mich auch mehr ein Hype. Padel, glaube ich, bleibt nachhaltig. Aber ein Hype in Amerika ist Pickleball. Also kann man mal auch sich bei YouTube anschauen, Padel und Pickleball, auch die Unterschiede. Ja, das spielt man auf so einem Multifunktionscourt, ein paar Linien drauf und dann spielt man da hin und her. Und das ist eigentlich unglaublich, wie groß das jetzt in Amerika ist. Und ja, das zeigt uns nur, dass auf jeden Fall Racketsport im Fokus ist aktuell. Ne?
Ja, also ich habe Padel auch das erste Mal im Ausland gespielt, auch noch nie hier irgendwo einen Court bei uns irgendwie gesehen. Also es trifft ganz gut, was du sagst. Und ich würde auch bestätigen, ist sehr einsteigerfreundlich, was glaube ich cool ist, dass man nicht auf so einem Riesenfeld einen Sportart macht, die man noch nie vorher gemacht hat. Du wirkst recht zuversichtlich, was so ein bisschen die Durchringung angeht und auch die Infrastruktur, zum Beispiel bei Padel. Woran liegt das? Also, wenn ich mir natürlich den typischen Tennisverein, ist auch hier in Kiel, der ist jetzt hier irgendwie 500 Meter von mir Luftlinie entfernt, ist jetzt auch hier so unsere Indoor-Tennishalle. Und wenn ich da, war ich neulich Badminton spielen, reingehe oder mir den nächsten Verein hier anschaue, ein paar coole gibt es sicherlich in Kiel, würde ich jetzt erstmal kritisch sagen, okay, warum sollen die auf einmal in so einen Court investieren? Wo haben die Mittel her? Wird es dadurch funktionieren oder funktioniert es vielleicht, weil über Twitch auf einmal eben auch auf einmal Padel-Live-Turniere übertragen werden oder über Fernsehsender und dadurch dann doch durch die Profis, durch den Profisport das Ganze so ein bisschen mehr zum Hype führt?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, weil wir sehen jetzt, das ist das, was so die Medialisierung betrifft, wir sehen jetzt, Sport 1 hat jetzt Rechte gekauft, um im Free TV Padel zu zeigen. Wir haben jetzt in Düsseldorf zum ersten Mal die World Padel Tour in Deutschland. Und das andere ist, was diese ganzen Platzgeschichten betrifft, dass es gibt Fördermittel für Vereine, natürlich, das kommt immer aufs Bundesland an und wie auch immer, aber wenn ich jetzt sehe, an wie vielen Standorten ich gerade merke, da kommt was, da kommt was, da kommt was, weil der Bedarf einfach da ist, weil die Leute einfach Lust drauf haben, die es einmal gespielt haben, die wollen es immer wieder spielen, ne? Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich muss immer eine halbe, dreiviertel Stunde fahren zum nächsten Court, nervt auch und da ist sicherlich wichtig, dass mehr Standorte, es ist eben, es gibt in Deutschland immer ein bisschen mehr Hürden als vielleicht in Schweden, Platz, Bauamt etc., das ist alles immer ein eigenes Thema, aber grundsätzlich bin ich voll überzeugt und ganz sicher, dass wir sicherlich nächstes Jahr ja vielleicht dann in den vierstelligen Bereich gehen, was die Courts betrifft. Und es ist ein Potenzial, wurde jetzt mal ausgegeben, 2030, dass es dann 2 Millionen Padelspieler geben wird in Deutschland. Das sind alles so Hochrechnungen, die erstellt werden, dann bist du schon im Bereich von Tennis fast. Ob das so kommt, ist Glaskugel ein bisschen, aber zumindest sehen wir, dass viele Leute da im Moment dabei sind zu investieren, weil sie die Zukunft da sehen und weil sie dann am Ende des Tages auch vielleicht, wenn du eine Zweifeld-Tennishalle hast und du baust 5 Padel-Courts rein beispielsweise, am Ende mehr Geld verdienen können, weil das ist dann für den kommerziellen Anbieter sicherlich auch ein Thema.
Also ich würde es sehr begrüßen und das klingt ja auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Wandel. Lass uns mal über die Handelsstruktur im Bereich Racket Sports sprechen. Wie seid ihr da groß geworden? Wie sind bei euch vielleicht noch die typischen historischen Strukturen? Und ja, vielleicht auch passend dazu, wie wichtig ist eigentlich ein B2C-Käufer für euch im Vergleich zu B2B-Einkäufern?
Ja, also ganz klassisch. Ich habe auch, glaube ich, in der Einleitung vergessen. Dunlop ist dieses Jahr, oder Dunlop Sport, der Sportbereich ist dieses Jahr 100 Jahre. Also großes Jubiläum. Und da sieht man schon, wir kommen natürlich aus dem sehr klassischen Vertrieb. Ja, wir haben viele Sportfachhändler, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren sehr enge, gute Beziehungen haben, sehr gute Bindungen haben. Das ist eigentlich da, wo Dunlop oder wo wir herkommen. Natürlich gibt es Veränderungen in der Handelslandschaft überall und natürlich auch im Sportbereich. Ja, wenn du dich erinnerst, in deinem Heimatort, weiß nicht genau, wo du herkommst, aber überall gab es irgendwie so einen Sportfachhändler um die Ecke. Und diese typischen, die gibt es natürlich immer weniger. Das ist schade, aber diesem Trend können wir uns oder dieser Entwicklung können wir uns natürlich nicht verwehren. Und dementsprechend muss man sich auch anders aufstellen. Wir sehen gerade im Racketsport sehen wir natürlich einige, die schon früh dabei waren, was so große Online-Player betrifft. Ja, da gibt es einen, der überragt im Prinzip alles und auch viele andere noch, die sehr, sehr stark sind in diesem Online-Geschäft. Dadurch hat Amazon auch lange Zeit für uns eher eine untergeordnete Rolle gespielt, weil eben gerade dieses ganze Thema online schon sehr, sehr stark abgedeckt war oder abgedeckt ist noch immer. Und ja,
Wann
und
ging das ungefähr los, um mal reinzugrätschen? Weil
ah.
das hatte ich ja auch zu dir schon im Vorgespräch gesagt. Das fällt natürlich total auf, dass in eurer Branche eben nicht Amazon, Otto, andere Marketplaces oder eure eigene Online-Shop so ein bisschen das Maß der Dinge ist, sondern es etwaige Online-Shops gibt, die sich einfach auf Tennis spezialisiert haben, ne? Und die auch gar nicht so klein sind. Und wann kamen die so hoch? Warum sind die so groß?
Ja, die haben einfach einen sehr guten Job gemacht, muss man einfach sagen, die letzten Jahre. Also in der Entwicklung, die haben natürlich dann auch nach und nach die Mitbewerber dann dazugekauft, etc. Also die sind einfach von Anfang an dabei gewesen. Die sind super präsent bei jedem Tennisturnier, was du siehst, gibt es eine Fernsehwerbung davon. Also du kommst einfach nicht dran vorbei. Und das machen die überragend. Das kann man nicht anders sagen. Da machen die einfach einen sehr guten Job und jeder Tennisspieler ist im Prinzip dort unterwegs. Und dadurch ist die Relevanz von Amazon nicht so groß wie wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen. Das ist dann der eigene Webshop. Es gibt keinen eigenen Webshop, Stand heute. Ist so ein Thema, wo wir sicherlich dann auch gleich, wenn wir über Marktplätze reden, drüber sprechen, dass analysieren wir alles und müssen uns anschauen und dann müssen wir Entscheidungen treffen, in welche Richtung wir dann gehen. Das wird sicherlich nie ganz groß werben, was ein B2C-Shop betrifft, weil ja, das ist dann mal vielleicht für Abverkäufe, Sellout, Sonderposten etc. interessant, aber ansonsten gibt es, wie gesagt, durch die großen Online-Player, durch Amazon gibt es schon so viel, wo der Kunde im Prinzip ist, dass der jetzt nicht zwangsläufig auf unserer Website dann sofort unterwegs ist.
Ja,
Ne,
ich hatte das auch gerade nochmal durchgecheckt. Also, ihr habt natürlich ja, eine richtig geile Webseite, wo alle eure Produkte auch thematisiert werden, wo ihr die gerade nochmal schön durchführt, auch mit euren ganzen Stars und Testimonials, aber dann eben der Button zu den Fachhändlern kommt, wo ich tatsächlich auch gerade nochmal Kiel eingegeben habe. Und es gibt hier tatsächlich auch noch zwei und den einen Racket Sports kenne ich sogar, den gibt es auch schon ziemlich lang.
Sehr
Der hält
gut.
sich, der geht aber auch viel in die individuelle Beratung rein. Ich glaube, das klappt dann auch. Ja, okay, aber das ist ja wirklich spannend, weil das heißt, bevor ihr euch wirklich ernsthaft mit Marketplace auseinandergesetzt habt, habt ihr quasi schon viele Online-Händler, sage ich mal, ja beliefert und seid dadurch ja auch dann relativ früh schon, sage ich mal, diesem Online-Markt dann drin gewesen, dass ihr euch da mit denen auseinandersetzt.
Absolut, ja. Das ist schon seit vielen Jahren schon und gewachsen und da gibt's sehr große und da gibt's auch einige kleinere, die das weiterhin betreiben. Also das ist schon immer ein großes Thema im Tennisbereich gewesen. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist, wir haben einen eigenen B2B-Shop für unsere Händler. Das ist auch natürlich ein Thema. Das funktioniert sehr gut. Das wird gut angenommen und sicherlich auch für die Zukunft für uns, wenn man über die ganze Sales-Struktur nachdenkt, ein wichtiger Baustein.
Ja, hol uns doch mal ab, wie wichtig Marketplaces eben neben diesen spezialisierten Online-Fachhändlern ja, aktuell für Dunlop ist und was ihr bisher gemacht habt.
Ja, also im Prinzip fokussieren wir uns, was Marktplätze betrifft, bislang einzig und allein auf Amazon. Ich mache das jetzt, ja, seit, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder sowas haben wir gestartet, weil wir hatten bis dahin auf Amazon in jedem Land einen Account, einen Vendor-Account und jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes Süppchen gekocht. Es gab verschiedenste, teilweise unglaubliche Verträge, wo Amazon 2 Jahre lang Produkte ohne Grund zurückschicken durfte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, wir müssen das jetzt mal als Pan-EU sehen. Wir haben seitdem einen Pan-EU-Vertrag, machen das Ganze europäisch für alle Länder, haben alle Produkte, Teilseiten optimiert, so gut wie wir das im Prinzip wollen, weil das ist sicherlich der erste Grund ist, wir haben einen Großteil unserer Händler, die über Amazon schon seit vielen Jahren Produkte verkaufen, aber vielleicht nicht in der Darstellung, wie wir das gerne als Marke natürlich möchten. Wie wir die Marke dargestellt haben möchten, wie wir die Marke sehen. Und um das wirklich zu tun, musst du natürlich irgendwo Vendor sein, um dann wirklich die Marke so dargestellt zu haben, wie du das als Marke willst. Dass zusätzlich natürlich irgendwann ganz von alleine Umsätze generiert werden, das ist schön und das ist gut, ist nicht unser erster Fokus, aber kommt natürlich jetzt mit wachsenden Zahlen natürlich noch dazu.
Ja, okay, das heißt, du hast erstmal aufgeräumt. Das klingt auch erstmal sinnvoll. Das ist auch der typische Trend, dass du versuchst, alles eher, sag ich mal, jetzt über ein Land, über Deutschland, über einen Key-Account, sag ich mal, über dich zu steuern. Glaube ich auch sehr sinnvoll, ne? Dass halt ein ja, Dunlop Pro irgendwie eine Packung Bälle nicht von fünf verschiedenen Personen in fünf verschiedenen Ländern gesteuert wird optimal. Ich glaube, da würden alle zustimmen, auch wenn natürlich bei euch historisch oder durch etwaige Vertriebsstrukturen das immer irgendwie klar ist, wo das herkommt. Ich glaube, würden alle zustimmen, dass das schon mal sehr sinnvoll, glaube ich, ist beim Sortiment eurer Art, dass man das sozusagen zentralisiert. Habt ihr denn, bevor du dich aktiv darum gekümmert hast, trotzdem schon eine ausreichende, gute Verfügbarkeit durch eure Händler herstellen können. Und die ging es nur darum, dass ihr euer Branding, eure starke Marke doch nochmal besser platziert, die Umsätze erhöht oder habt ihr auch das dadurch nochmal jetzt besser in den Griff bekommen?
Ja, Verfügbarkeiten sind natürlich besser geworden, auch dadurch, dass wir dann selber dort als Vendor unterwegs sind. Aber ich denke, dass auch zuvor schon, weil wir durchaus eine beträchtliche Anzahl an Händlern haben, die teilweise auf unseren Produktdetailseiten unterwegs sind, das war wahrscheinlich nicht immer das ganz große Thema, dass da die Verfügbarkeit nicht so gut ist. Aber klar, wenn das Produkt nicht so dargestellt ist, dann kein A-Plus-Content etc., dann verkauft es sich auch nicht so gut wie vielleicht Mitbewerber, die das dann doch schon sehr gut machen.
Ja, ich erinnere mich auch gerade dran. Ich weiß nicht, ich glaube, das können wir ja auch erzählen. Ich glaube, wir haben eine Case Study ja auch zusammen. Wir haben ja für euch mal eingangs Marktanalysen gemacht.
Ja.
Und da eben dann festgestellt, dass eben Ted und Wilson oder andere vielleicht auch gar nicht nur inaktiv sind, sag ich mal.
Ja.
Und dass ihr eben trotz dieser starken Marke, trotz der starken Produkte auf Amazon nicht ganz oben sozusagen mitmischt. Eben weil sich keiner darum gekümmert hat, weil wie du genau richtig sagst, die Händler listen das einfach nur, binden sich mit ihrem ERP einfach an, aber haben kein Interesse, sich irgendwie um die Marke zu kümmern. Das hast du in die Hand genommen und seitdem sieht das ja auch ganz, ganz anders aus. Und das fand ich damals ganz witzig, weil das erzähle ich immer gerne so als Beispiel, dass ich meine von uns Berater, Beraterin dann das vorgestellt hatten, auf einmal im Termin unangekündigt, glaube ich, das ganze europäische Management oder relativ viele Leute auf jeden Fall.
Bei uns?
Ja, dabei waren und sich das Ganze mal angehört haben, was ich ganz cool fand, dass man sowas eben mit so einer objektiven Marktanalysen aufzeigen kann und dass das, glaube ich, so einen Tick wachgerüttelt hat, beziehungsweise worauf ich hinaus will, und das ist auch, das hat auch gar nichts mit euch zu tun, das ist auch in allen Branchen so, natürlich, ja, ich sag mal wachrütteln, wenn man dann sieht, was machen die Mitbewerber, ne? Und okay, die sind ja auch schon total aktiv und sollten wir nicht auch was machen.
Ja, und mir geht's natürlich, und deswegen habe ich das damals auch alle Länder mit reingenommen und da nehme ich auch jetzt noch immer regelmäßig mit dazu, die Bereitschaft quasi abzuholen, dass alle das unterstützen, weil das ist durch diese großen Online-Player, die wir da haben, meinen viele vielleicht auch, das brauchen wir doch nicht auch noch zusätzlich, aber ich bin eben anderer Meinung und ja, und gerade, dass unsere Zentrale in den Niederlanden ist, ist nicht immer nur von Vorteil, weil Amazon ist jetzt nicht so bekannt dort wie vielleicht in anderen Ländern. Und ich glaube, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen gesehen, aber ich glaube, tun sich nach wie vor schwer, dort Fuß zu fassen. Und das merkt man dann durchaus auch in dem einen oder anderen Gespräch, was man intern führt, dass man da auch Überzeugungsarbeit leisten muss. Dadurch nehme ich gerne immer alle mit ins Boot, um Potenziale aufzuzeigen und zu zeigen, Mensch, wir müssen hier dann auch vielleicht mal investieren. Aber dann wird das sicherlich sehr positiv werden mit dem Potenzial, was das dann doch bietet, ne?
Ja, jetzt ist ja Amazon, was auch wir für euch machen, im Endeffekt ja schon eher B2C. So klar, ihr könnt auch B2B verkaufen und es kaufen ja sicher auch immer irgendwie Tennistrainer, Vereine, wer auch immer ein, aber es ist ja, sag ich mal, sehr endkundengetrieben. Ist oder kann das für euch überhaupt ein ernstzunehmender Kanal werden im Vergleich zu irgendwelchen Großhändlern, die ihr beliefert oder großen Turnieren? Vielleicht kannst du das nochmal so einordnen. Wie wichtig ist eigentlich für Dunlop dieses Endkundengeschäft und dann doch direkt an den Endkunden zu kommen, weil der in Zukunft, wie in vielen Branchen, einfach direkt online auf Marktplätzen einkauft?
Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen natürlich da sein, wo der Kunde ist. Ja, und wenn du eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du früher das Sportgeschäft auf der Ecke hast, das gibt es nicht mehr. Der Kunde, der ist ja nicht weg, der ist trotzdem irgendwo. Und deswegen müssen wir uns natürlich ja Omnichannel so aufstellen, dass wir möglichst überall dort sind, wo der Endverbraucher ist. Und das ist nun mal so ein Stück weit auf Amazon. Das ist dann auch auf anderen Marktplätzen. Da sind wir gerade in der Analysephase, was wir da machen. Aber wir müssen natürlich da sein. Und wenn der Kunde einen Tennisball haben möchte auf Amazon, ja, dann soll es doch auch bitte ein Dunlop-Tennisball sein. Ob der jetzt dann am Ende des Tages über uns kommt oder dann auch von einem Händler, das ist mir jetzt gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er dann einen Dunlop-Ball kauft und deswegen muss das Produkt auch so dargestellt sein, dass er sagt, Mensch, das ist doch, kenne ich doch, das ist der beste Ball, den kaufe ich.
Ja, ja, ist auch der richtige Weg, mit Sicherheit. Ich hatte vorab mal kurz geschaut, auf Zalando finde ich auch eure Bälle. Das ist dann wahrscheinlich einfach über ein Wholesale mit Zalando. Läuft das gar nicht über euch direkt? Weil ich gerade da einmal schauen wollte, wie weit Zalando da schon ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal die weitere Marktplatzlandschaft skizzieren.
Ja, mit den anderen Händlern, die auch Marktplätze haben, sage ich jetzt mal, da ist Zalando ein Beispiel, ist alles Wholesale bisher. Da gibt es sicherlich Überlegungen, was wir da in Zukunft, wir sind jetzt, ich sag mal, wir sind gerade so in der Analysephase, dass wir zum einen stellen wir gerade unsere Logistik so um, dass wir dann auch das leisten können, dass wir den Endverbraucher, dass wir gegebenenfalls gar keinen externen Dienstleister dafür benötigen, sondern dass wir das dann selber können. Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu analysieren, das gegebenenfalls umzustellen und dann zu analysieren und herauszufinden, was sind eigentlich die relevanten Marktplätze, wo wir uns sehen. Weil da gibt es natürlich eine Vielzahl mittlerweile und da muss man genau betrachten, was sind die, wo wir unsere Brand, unsere Marke dann vielleicht auch sehen. Und da kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, wo wir dann sein werden, aber wir werden sicherlich im Laufe 24 da den anderen ein oder anderen Marktplatz mit aufschalten.
Ja, also ich höre ja auch klar raus, das heißt Multi-Channel-Strategie, ja. Nicht so abhängig sein von einzelnen Playern, möglichst divers aufgestellt sein und du sagst halt da, wo der Kunde ist, das heißt, ja, man sieht hier ja schon dann eine recht zukunftsorientierte digitale Strategie bei Dunlop.
Ja. Das ist das Ziel.
Und vielleicht, wo wir auch noch mal ein bisschen näher auf Amazon eingehen, was da vielleicht jetzt irgendwie Potenziale und Hürden sind. Wie deckt ihr das ab oder wie deckst du das ab mit deinem Team? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also da sind wir, im Prinzip bin ich so ein bisschen dabei, jetzt, nachdem wir alles gut hintereinander gebracht haben, gut aufgestellt haben, jetzt geht es darum, das Team wirklich so aufzubauen, dass das gut aufgestellt ist. Wir sind sehr gut in Bereichen wie Logistik, Buchhaltung, da sind wir immer schon gut, weil wir das natürlich mit vielen Händlern schon machen und dadurch mehr als genug Erfahrung haben. Auch da gibt es manchmal Hürden dann, gerade mit Amazon Logistik etc., aber das machen wir schon sehr, sehr gut. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir zusätzlich uns so aufstellen, dass wir den Content optimal darstellen können, dass wir die Advertisings, wo wir natürlich eure Hilfe zum Teil haben, optimal präsentieren. Und da geht es darum, das Team jetzt dann auch, wenn wir Richtung Marktplätze denken, das Team dann so aufzubauen. Das ist zurzeit noch recht klein und jetzt geht es darum, das vielleicht etwas größer dann aufzubauen, was jetzt mein direktes Team betrifft für E-Commerce dann in dem Bereich.
Ja, du meintest gerade kurz so typische Probleme oder Hürden in der Logistik. Vielleicht kannst du für die Zuhörer mal nennen, was auch ihr an Herausforderungen hattet. Ich stelle mir bei euch vor allem vor, dass es gewisse Zyklen, saisonale Peaks ja logischerweise gibt, auch so in dem Sport. Wie bekommt ihr es gemanagt? Also ist Amazon da zuverlässig? Muss dort extrem hinterher sein, dass die Verfügbarkeit passt? Ich erinnere mich, ich glaube, es ist jetzt gute anderthalb Jahre her, als wir uns mal live in Hamburg auch gesehen hatten auf unserem AOM. Da meinst du ja auch, okay, ihr seid sowieso gerade so ausverkauft, ihr kommt gar nicht hinterher in der Produktion, weil ihr einfach so begehrt gerade seid mit dem aktuellen Peak. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen drauf eingehen, wie löst du sowas und was sind da so eure Hürden?
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Also das eine ist das, was du jetzt angesprochen hast, was letztes Jahr betraf. Da war es einfach so, das war ein generelles Thema im Racket-Bereich. Du konntest gar nicht genug Ware haben. Also das war so ein Thema, das hat jetzt gar nichts mit Amazon zu tun, sondern das war unser allgemeines Thema. Wenn du natürlich aber dann von Amazon wenig bis gar keinen Forecast, Pre-Order oder was auch immer bekommst, dann wird das halt schwierig, dann noch für Amazon verfügbar zu sein. Was jetzt die letzten Monate betraf, ist es so, dass wir umgestellt haben auf Superpicks. Das heißt, ich habe im Prinzip in Deutschland jetzt noch, ja, wenn man jetzt Schuhe dazu nimmt, wir haben K-Swiss noch als Marke, was Schuhe betrifft. Wenn ich jetzt Schuhe mit dazu nehme, habe ich im Prinzip ja zwei Lager, die ich nur noch beliefer für ganz Europa, plus eben UK als eigenes, wo es ein eigenes Lager noch gibt dann. Und das haben wir angefangen, da war das Timing vielleicht ein bisschen unglücklich, weil im Prinzip haben wir angefangen mit dem letzten Prime Day, den es gab. Und in dem Moment ist gefühlt in diesem Lager, was wir dann für ganz Europa im Prinzip was unser Lager war für ganz Europa, ist mehr oder weniger alles, ja, war das Lager völlig heillos überfordert. Und wir haben im Prinzip die Ware gar nicht hinbekommen, weil es einfach durch Prime Day etc. geschuldet war, dass du wochenlang da Paletten nicht anliefern konntest. Sehr unglücklich. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt besser. Ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil wir natürlich bestimmte Deadlines haben, die wir auch gerne einhalten, weil wir sind in der Logistik so gut, dass wir es könnten. Aber manchmal ist das von Amazon Lager etc. ein bisschen schwieriger.
Und geht ihr Vollsortiment auf Amazon? Könnt ihr überall eure Preise so durchsetzen, dass ihr profitabel seid, auch abzüglich aller möglichen Kosten, die so entstehen? Oder wie ist eure Strategie?
Naja, wir haben bestimmte Produkte, eine selektive Auswahl, die wir speziell für Fachhändler etc. zurückhalten. Das ist so eine unsere super Premium Range, sage ich mal, bei Tennis Rackets, aber ansonsten haben wir im Prinzip mehr oder weniger alle Produkte dann auch bei Amazon, ja.
Und sind für euch, weil wir so ein bisschen über Wettbewerb sprachen, ich glaube, das ist auch, also damit das jetzt auch nicht falsch rüberkommt, gar nicht eine Kernthematik von euch, weil ihr seid halt so stark, ihr seid mit die bekanntesten, müsst eher schauen, ne, dass das Branding ordentlich ist, dass die Verfügbarkeit ordentlich ist. Aber meine Frage ist, merkt ihr, dass es neue Player gibt, dass es chinesische Player gibt, die natürlich auch nicht so bekannt sind, aber die, sage ich mal, mit billigerer Ware, Substituten irgendwie den Markt fluten, weil das gibt es ja in anderen Branchen sehr häufig. Ist das hier auch ein Thema oder ist das eher nicht der Fall in eurer Branche?
Bislang ist das gar kein Thema. Also es gibt niemanden, den ich da irgendwo sehe als Mitbewerber in diesem Bereich, weil die bestehenden Marken über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte so stark sind, dass das auch, glaube ich, sehr schwer möglich wird. Man sieht natürlich, und das ist dann aber ein bisschen anderes Thema, man sieht natürlich im Paddle im Moment, ja, es gibt bis zu 100 Marken, die Paddelschläger anbieten. Ja, mittlerweile ist da jeder, der irgendwo was mit Sport macht, ist da jetzt auch mit Paddelschlägern unterwegs, was ganz spannend ist, was aber auch zeigt, auch die glauben daran, dass das was wird. Da wird sicherlich in den nächsten Jahren irgendwo eine Konsolidierung stattfinden, dann wahrscheinlich auch wieder hin zu den bekannten Racket-Marken. Aber irgendwelche chinesischen Anbieter, dann gerade im Racket-Bereich oder sowas, sehen wir gar nicht. Eher dann ja mal in einem Textil, in einem Tennis-Textil-Bereich oder so, da vielleicht, aber jetzt was Hardware, Rackets etc. betrifft, Schuhe oder so, nee, gar nicht.
Ja. Aber es ist witzig mit diesen vielen Anbietern von Paddle. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber sehen wahrscheinlich alle viele eine Chance, bevor die ganz Großen vielleicht auch extrem ready sind. Aber das kann ich mir auch schwer vorstellen, dass ihr euch das Geschäft da nehmen lasst.
Ja.
Kannst du noch was zur Länderrelevanz sagen? Also deckt sich die Relevanz, die Nachfrage oder auch jetzt schon die Sales auf Amazon ungefähr auch mit euren allgemeinen Shares von Dunlop Sports in einzelnen Ländern oder gibt es da große Abweichungen, wo ihr noch gar keine Sichtbarkeit habt oder kaufen, weiß ich, Franzosen eher weniger Racket-Ausrüstung online an? Wie kann man sich das vorstellen, weil wir jetzt auch sehr viel so ein bisschen über Deutschland gesprochen haben?
Nee, die grundsätzliche Verteilung europäisch ist sehr nah auch an der Verteilung, die wir im sonstigen Markt haben. Ausnahme sehe ich hier wieder die Niederlande, wo wir sehr stark sind, wo wir einen großen Anteil haben, gerade bei Sportfachhändlern etc. Und da hat Amazon, wie gesagt, für uns im Moment null Relevanz. Also das ist wirklich... Ich weiß nicht, ob du da aus Erfahrung von anderen Herstellern was sagen kannst, aber da sehe ich im Moment das ganze Thema sehr schwierig. Aber was die anderen Marktplätze betrifft, sind wir da sehr ähnlich, in einer sehr ähnlichen, sehr ähnlich wie in den sonstigen, bei den sonstigen Händlern auch. Also das ist jetzt keine große Abweichung dort.
Ja. Und USA war nicht deine Zuständigkeit, oder?
USA ist zum Glück nicht meine Zuständigkeit. Das okay. Könnte noch on top kommen. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Zeit, aber nein, da sind wir sind von unserem Aufbau her sind wir europäisch aufgestellt. Das heißt, unsere europäische Zentrale ist in Eindhoven. Von dort aus steuern wir im Prinzip die ganzen europäischen Länder, wenn man so möchte, auch viele Exportländer. Aber was Amazon betrifft, ist es ein Pan-EU, was wir da machen.
Ja, und weil wir jetzt, du hast im Eingang schon mal erläutert, welche Sportarten ihr abdeckt, dann hast du halt im Tennis einen Tennisschläger oder auch einen Tennisball, genauso auch im Squash oder im Paddle. Vielleicht kannst du nochmal so grob skizzieren, welche Bereiche für euch wie wichtig sind, beziehungsweise wenn wir jetzt so ein bisschen in den Ausblick gehen am Ende des Podcasts, wo ist für euch das meiste Potenzial, was bleiben für euch auch die größten Säulen, die dementsprechend auch auf den Marketplaces stark vertreten sein müssen?
Ja, also sicherlich, das ist wie Dunlop im Prinzip auch in der Bekanntheit der Menschen ist, ist sicherlich das ganze Thema Tennis für uns der Fokussportart. Das wird es auch bleiben. Wir haben natürlich, wenn du bestimmte Umsätze erreichst, dann ist das Wachstum auch nicht mehr so groß, aber wir sehen da schon Bereiche, wo wir durchaus noch Wachstum haben. Wir sind sehr, sehr stark im K-Swiss-Schuhbereich. Da sind wir sehr stark in Deutschland, was den Tennisschuh betrifft, da kommt jetzt auch ein Paddelschuh zum Beispiel dazu. Wir haben das ganze Thema Squash, was in Deutschland schwierig ist mittlerweile. In anderen Ländern funktioniert es aber noch gut. In UK sehen wir da immer noch sehr relevante Umsätze. Das funktioniert gut. Das Thema Badminton, was für uns eher dann so ein bisschen Freizeitbereich ist als hochtechnisches Badminton. Und dann natürlich für mich, ich glaube, es ist doch rausgekommen, das Thema Paddle mit dem Potenzial, was es da gibt, was ich absolut sehe, ist das für die nächsten Jahre sicherlich eine Sportart, die wir absolut im Fokus haben. Und wo wir auch viel für tun werden, dass das groß wird in Deutschland und jeden dabei unterstützen, der da Fuß fassen möchte.
Ja. Ja, ich bedanke mich, Jörg. Also ich glaube, für viele Zuhörer kommt rüber, was bei euch da alles passiert in der Branche, aber auch bei Dunlop. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, weil ich habe es ja auch zwischendurch bewusst so ein bisschen provokant einmal gesagt, wie so ein typischer Tennisclub vielleicht noch aussieht. Ja. Das hat natürlich überhaupt nichts mit euch als Brand und Hersteller zu tun. Ganz im Gegenteil, ihr pusht das ja genau in die zukunftsorientierte Richtung. Ich glaube, das ist immer geil, wenn man mal so hinter der Branche guckt. Deshalb auch vielen, vielen Dank, wie transparent du über eure Pläne sprichst, über die verschiedensten Trends. Und ich finde es enorm, was du als Potenzial siehst. Und da freue ich mich auf jeden Fall mal, wenn wir irgendwann mal so ein Recap machen, dass wir mal wieder reinschauen und dann auch gucken, wie sich das mit dem Paddle entwickelt hat. Ja. Und dass wir dann auch mal auf Amazon schauen, gucken, wie ihr da steht, gucken, wie ihr die einzelnen Strategien ausgelotet habe für die verschiedenen Marktplätze, weil wie du gerade auch schon meintest, gut, wir haben halt irgendwie einen Tennisschläger, wir haben einen Tennisball, das klingt erstmal recht simpel, aber du sagtest ja auch schon, die Durchdringung oder auch die Herangehensweise in verschiedenen Ländern, auch was irgendwie Squash angeht, ist dann doch halt wieder anders. Das heißt, doch alles recht komplex und gar nicht so trivial.
Ja, vielen Dank. Gerne können wir das, setzen wir uns in 2-3 Jahren mal zusammen, ob das eingetroffen ist, was ich gesagt habe zum Thema Paddle. Ich bin gespannt.
Ja. Mal sehen. Alright.
Alles klar.
Vielen Dank dir.
Moritz, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Mach's gut, Jörg.
Ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.